Das hat mir auch der Alex Glarner gesagt letzte Woche. Einige von uns haben ihn ja besucht, besuchen ihn im Altersheim. Er steht kurz vor der Ewigkeit. Und sagt eigentlich, verstand ich nicht, warum dass ich noch lebe. Ich sage dem Herr, komm, ich hole, ich will kommen zu dir, ich bin parat. Aber vielleicht, wenn ich einen Grund suche, warum dass ich noch nicht sterben kann, hat Krebs, Speiseröhrenkrebs, vielleicht will er einfach, dass Menschen noch an mir sehen, dass man Hoffnung haben kann. So, und das zeigt er. So in seiner Schwäche, in seinen Augen, in seinem Wesen, jeden Moment, solange mein Herz schlägt, Herr, ich liebe dich und ich will zu dir. Und das ist ein Zeugnis. Ich lade euch ein, mit mir einen Weg zu gehen. In dieser Predigt zum Thema Sünde ist out, entfremdet sie ist in. Oder wie können wir verständlich über das reden, was Gott nicht gefällt. Sünde ist ein Unwort, kann man nicht mehr brauchen. Sünde ist out, ist ein Wort, wo das Ziel verfehlt. Das Wort selber ist eine Zielverfehlung in der Zwischenzeit. Das Wort selber gibt nicht mehr das weiter, was man in der Bibel, was die biblischen Wörter, die als Sünde übersetzt werden, die hebräischen und die griechischen, das Wort Sünde gibt nicht mehr das weiter, was in den hebräischen und griechischen Wörtern steht. Und das will ich mit Ihnen durchgehen. Will ich mit euch durchgehen und nach einer Alternative suchen, wie können wir denn über unsere Beziehung zu Gott reden, wenn die Beziehung Gott nicht gefällt. Nochmal zum Wort heute, warum dass ich überhaupt darüber predige. Weil das Wort, wenn man es hört, vor allem einen moralischen Aspekt hat oder bagatellisiert wird. Entweder oder. Entweder ist ein Urteil über richtig oder falsch, oder es ist ein Witz. So. Eben, eine Bagatelle. Zum Moralisieren, da gibt es Verkehrssünder, gell? Da gibt es Umweltsünder, da gibt es die sündigste Meile der Welt, so die Treperbahn da in Hamburg, gell? Da ist etwas sündhaft teuer, außer der Segi Black Friday. Das ist mir ein Sünd wert, oder? Irgendetwas, wo ich dann eben Lust habe drauf, aber ich merke, es setzt vielleicht ein bisschen Kalorien an. Jetzt muss ich wieder mal sündigen. Eben irgendetwas essen, so in dieser Richtung. Einfach ein Wort, das man nicht mehr brauchen kann, das entwertet worden ist, das in sich inzwischen Zielverfehlung ist. Kleine Geschichte von dem Wort, wie sich das Verständnis gewandelt hat. Das Verständnis in der katholischen Kirche und im Pietismus, vielleicht so vom 4., 5. Jahrhundert weg, katholische Kirche, Pietismus, so vom 18. Jahrhundert weg, spät 17., Anfang 18. Jahrhundert. Sünde ist vor allem als Trennung, als radikale Trennung von Gott verstanden worden oder als moralische Verfehlung, und zwar bis heute wird das so verstanden. Übrigens, Pietismus ist quasi die Mutterbewegung der meisten Freikirchen, heute noch in Europa und weltweit. Reformation, 16. Jahrhundert, in der reformierten Theologie ist das Wort Sünde ein bisschen beziehungsorientierter betont worden. Es ist darunter ein verfehltes Gottesverhältnis. Verhältnis zeigt immer noch etwas von Beziehung, gell? Also ein verfehltes Gottesverständnis verstanden worden. Und als Folge von da eine verfehlte zwischenmenschliche Beziehung. Verfehlte Beziehung zu sich selber und zu anderen. 17. Jahrhundert, vom 18. Jahrhundert weg, wo so Aufklärung, frühe Aufklärung schon vorher, schon 15. Jahrhundert, angefangen haben, hat die Wissenschaft sich durchsetzen und die wissenschaftliche Weltsicht sich angefangen durchsetzen. Der aufklärerische Leader ist das Wort Sünde ein schwerer Nachstoß gewesen. Weil die gemerkt haben, die Kirche gängelt mit dem Wort Sünde Menschen und halten sie auf der Linie. Gell? Wenn du das machst, bist du Sünder. Wenn du das machst, bist du Sünder. Und wenn du das nicht machst, dann bist du eben bei uns, oder? Also das Wort Sünde ist so als Streamliner gebraucht worden, oft in der Kirche, um Menschen moralisch auszurichten und am Gängelband zu halten. Und die Aufklärer haben gefunden, Sünde ist ein moralisches Kontrollmittel, können wir überhaupt nicht brauchen und lässt ja nicht vorschreiben, was Sünde ist. Und mit in dem Zug, jetzt kirchengeschichtlich gesehen, ist dann Sünde eben das Wort extrem bagatellisiert worden. Im Alltagsgebrauch. Willy Milowitsch ist so ein alter, wie soll man dem sagen, lustiger Schauspieler, der ein Lied, so weiß wenigstens in den 70er, 80er Jahren geschrieben hat, wir sind alle kleine Sünderlein, die Eltern von uns kennen ihn noch, die Jüngeren haben keine Ahnung, was das für ein Mensch ist, oder? Bedeutung von den biblischen Begriffen, gell? Gehen wir das zu? Also ich nehme mal mit, ein bisschen auf eine Reise, gell? So. Dann einfach mal eure grauen Zellen einschalten und dann wird es ein bisschen beziehungsorientierter gegeben. Im Alten Testament zwei Wörter, Chata oder Chatat, das eine Wort, das mit Sünde wiedergegeben wird, das andere Pascha, wo mit Sünde manchmal wiedergegeben wird oder Übertretung, haben Pascha. Okay. Chatat hat Bedeutung, ich stand neben daneben, ich komme nicht dort an, wo ich will, ich setze meinen Fuß oder mein Gewicht oder mein Wesen nicht dort hin, wo es eigentlich sollte sein, ich verfehle das Ziel, oder? Das ist die alte, berühmte Übersetzung von Sünde, die in dem Sinn stimmt. Sprüche 8, Vers 36 ist so ein Beispiel dabei. Und Pascha bedeutet dann mehr das Brechen, oder das Übertreten von einem Gesetz, von einem Staatsgesetz oder von einem religiösen Gesetz. Jetzt im alten Staat Israel, gell? Da ist ja wie heute in islamischen Scharia-Staaten ist Religionsgesetz gleich Staatsgesetz gewesen. Das war in Israel auch so gewesen. Genau gleich, kein Unterschied. Und wenn man dort ein religiöses Gesetz gebrochen hat, war es gleich gewesen wie das Brechen von einem Staatsgesetz und es war Pascha gewesen. Brechen vom Gesetz. Im Neuen Testament gibt es entsprechende Wörter, die heißen Hamantia und die heißen Parabasis. Sie haben es, ich habe es euch geschrieben auf dem Zettel, die habt ihr dort, könnt ihr nachlesen. Hamantia heisst, wie Chatat, auch Ziel verfehlen oder vom Kurs abkommen. Dort ist mehr das Ziel vom Navigator auf dem See, gell? Wo das Schiff in eine falsche Richtung steuert und nicht im Hafen ankommt. Im Hafen ankommen ist sehr ein emotionales Wort, gell? Der Hafen verfehlen. Und Parabasis ist wieder die Entsprechung von Pascha. Oder Pascha. Immer der letzte betonen beim Hebräischen. Heisst, eine Grenze überschreiten, ein Gesetz übertreten und wird interessanterweise von Jesus nie das Wort. Er braucht es nie. Das ist sehr auffällig. Er braucht immer das Wort Hamartia, er braucht nicht das Wort Übertretung. Zentrale Stelle im Neuen Testament von mir aus gesehen zum Thema Sünde. Übrigens, gell, ich sage das immer wieder, ich sage es heute wieder. Was ich hier vertrete, ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern das, was der Jörg sagt. Also ist meine Sicht von biblischer Wahrheit, wo ich fest überzeugt bin, dass es so ist, aber für euch ist wichtig, dass ihr das prüfen, oder? Und checken, ja, sehe ich das auch so, oder wie sehe ich das? Also ich möchte mit der Predigt auch ein bisschen denken und diskutieren, anregen und lesen nachher, gell? Und ein bisschen forschen. Johannes 16, 8 bis 9, und wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, da steht Hamartia, und von Gerechtigkeit und von Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Also man könnte mit dem auch sagen, Sünde ist nicht an Jesus glauben. Der Paulus, der macht da ganz ähnlich. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also Sünde ist nicht handeln aus Glauben. Aus der Sicht von Jesus, aus der Sicht von Paulus, in Römer 14. Übrigens auf eurem Zettel habe ich hier zweimal ein Eis vergessen. Gell? Ich habe euch geschrieben Römer 4,23 und Johannes 5,24. Ihr müsst immer noch ein Eis dazu tun. Gell? Also wenn ich Jesus, hier in Johannes 15, wenn er getan hätte, die kein anderer getan hat, also wenn sie mich nicht gesehen hätten, Taten von Gott zu tun, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie gesehen und sowohl mich wie auch meinen Vater gehasst. Also, etwas gesehen, etwas zu erleben und es abzulehnen, das ist Sünde. Hamartia. Und das ist eine Beziehungsaussage. Also, das griechische Wort Hamartia oder das hebräische Chata oder Chatat, das ist eine Beziehungsdefinition ursprünglich. Es geht um Beziehung. Es geht um Qualifizierung von einer Beziehung. Es geht um die Eigenschaft von einer Beziehung zwischen Gott und Mensch oder zwischen zwei Menschen oder mehreren Menschen. Hamartia ist eine Beziehungsdefinition. Darum kann man das Wort Sünde heute nicht mehr brauchen. Weil Sünde absolut nicht mehr als Beziehungsdefinition verstanden wird. Vielleicht noch von ein paar Bibelfreaks, die das wissen, gell? Die verstehen das vielleicht noch so. Aber ein durchschnittlicher Mensch versteht unter Sünde nicht, das ist eine Beziehungsdefinition, sondern das ist entweder nicht wichtig oder es ist wahr oder falsch. Es ist richtig oder falsches Verhalten. Hamartia, wenn man das vereinfacht, bedeutet das, nicht an Jesus glauben. Nicht in einer vertrauten Beziehung stehen zu ihm. Nicht in einer vertrauten Beziehung sein. Glauben selber ist eine Beziehungsdefinition, heisst Vertrauen und Treu sein. So könnte man das übersetzen, das Wort, oder, wo im Griechischen mit Glauben gebraucht wird, hat die beiden Aspekte, Vertrauen und Treu sein, sind beides Beziehungsaspekte. Also Hamartia heisst, nicht Glauben an Jesus, und Glauben bedeutet wieder nicht Vertrauen, nicht treu sein oder Misstrauen und untreu sein. Gell? Also könnte man von dem folgern, nicht Vertrauen, Hamartia bedeutet nicht Vertrauen, nicht treu sein. Und ich habe ein Wort gesucht, das die beiden Aspekte könnte wiedergeben, vom nicht Vertrauen, nicht treu sein in einer Beziehung oder vom Misstrauen und vom Untreu sein und bin auf das Wort Entfremden gekommen. Also für mich ist Entfremden, sich Entfremden, eine gute Übersetzung von Hamartia. Also ich würde vorschlagen, dass wir in Zukunft das Wort Hamartia als mich entfremden oder entfremdet sein oder sich entfremden übersetzt. Das macht für mich mehr Sinn. Denkt mal darüber nach. Thorsten Dietz hat das Buch geschrieben, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Von dem habe ich ein Zitat gefunden. Nach christlichem Verständnis bezeichnet Sünde eine gestörte Beziehung zu Gott und die Unfähigkeit, sich von ihm annehmen und lieben zu lassen. Ganz eine ähnliche Definition von Sünde. Nach christlichem Verständnis bezeichnet Sünde eine gestörte Beziehung zu Gott. Und wie zeigt sich die gestörte Beziehung? In einer Unfähigkeit, sich von ihm annehmen oder lieben zu lassen und in der Folge ihn anzunehmen und zu lieben. Gell? So gegenseitig. Oder noch ein zweites Zitat von Thorsten Dietz. In der modernen Theologie hat man bisweilen versucht, mit dem Begriff der Entfremdung, also ist nichts Neues da, gell? Aber wenn man den im Internet sucht, merkt man plötzlich, da haben ja einen Haufen andere Leute noch die gleichen Ideen. Dann also gut, gell, beim Internet. Mit dem Begriff der Entfremdung, muss von Anfang an lesen. In der modernen Theologie hat man bisweilen versucht, mit dem Begriff der Entfremdung diesen unterschiedlichen Dimensionen gerecht zu werden. Was sind die unterschiedlichen Dimensionen? Verfehlung der Gottesbeziehung und damit zugleich Verfehlung der eigenen Bestimmung. Auf der einen Seite ist der Mensch von Gott entfremdet, auf der anderen Seite ist er auch sich selbst entfremdet, verfehlt er seine eigene wahre Bestimmung und entfremdet auch andere. Also Hamartia kann man sehr gut übersetzen und fühlen mit Gott ist mir fremd, ich bin Gott fremd oder werde ihm fremd, er wird mir fremd. Ich bin mir zum Teil selber fremd und ich bin anderen Menschen fremd oder werde fremd. Dazu zwei spannende Bibelverse. Epheser 4, Vers 18. Und in ihrem Verstand, also Menschen ohne Gott, und in ihrem Verstand ist es finster, weil sie dem Leben mit Gott entfremdet sind. Sie entfremdeten sich, oder? So, im Laufe von Generationen oder von ihrem Leben. Das kommt von der Unwissenheit, in der sie befangen sind, und von ihrem verstockten Herzen. Unwissenheit entfremdet. Zweite Stelle, Kolosser 1, 21 und 22. Das gilt auch für euch. Da redet jetzt Paulus Kolosser an. Das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfremdet und diese Gesinnung zeigte sich in eurem bösen Tun. Da finde ich jetzt ganz spannend bei dieser Stelle, oder wie man da jetzt sieht. Gesinnung ist Entfremdung. Oder? Das ist der Start von allem Tun. Gesinnung ist Entfremdung und aus der Entfremdung wachsen den böse Taten. Da, was man heute aber allgemein eben unter Sünde versteht, das sind nur die bösen Taten. Also die Folge der Entfremdung, dem sagen wir heute Sünde. Dabei ist das gerne das Schlimmste von der Musik, sondern das Schlimmste ist die Entfremdung, oder? Dort ist der Nährboden von dem, was man heute unter Sünde versteht. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben, damit Entfremdung aufgehoben wird. So steht ihr nun heilig, unangreifbar und ohne jeden Makel vor Gott. Also Hamartia bedeutet nicht vertrauen, nicht treu sein oder eben entfremdet sein. Und die möglichen Taten daraus, und Jesus zählt die auf, bei Matthäus 15, oder dort zählt er all das auf, was im menschlichen Herzen ist, selbstsüchtige Leben, liebloses Handeln, treulos sein, Affären haben, fremdgehen, sich und anderen Schaden zufügen. Oder man könnte sagen, alles, was Leben nicht schützt, alles, was Leben nicht fördert, also Leben von anderen Menschen, von mir selber, von dir oder Leben in der Schöpfung. Alles, was das Leben nicht schützt und nicht fördert, alles Handeln in die Richtung, ist eine Folge von Entfremdung von Gott, von Entfremdung von sich selber und von Entfremdung vom anderen. Es gibt so bekannte Bibelvers, wo alle Menschen zu Sünder machen, gell? Und mit denen habe ich meine liebe Mühe, weil das tönt dann so irgendwie, wie wenn alle die übelsten Gesellen wären, die nur Böses machen, gell? Wenn man es jetzt aber mit Entfremdung übersetzt, die Verse, bekommen es mehr Sinn. Römer 3, 9. Wir haben über alle Menschen, Juden und Griechen, gesagt, dass sie von Gott entfremdet sind. Macht viel mehr Sinn, als zu übersetzen, wir haben über alle Menschen gesagt, dass sie Sünder sind. Kann ein moderner Mensch wie nicht fühlen. Aber das entfremdet sie, kann ein moderner Mensch viel besser fühlen. Und es ist wahrer, es ist näher an der biblischen Realität. Wir sind alle von Gott entfremdet, da ist keiner, der sich vor Gott rühmen kann. Alte Übersetzung, wir sind alle Sünder, da ist keiner, der sich vor Gott rühmen kann. Ist viel beziehungsorientierter und klarer. Und komischerweise ist auch eine Einladung, oder? Weil wenn man sagt, wir sind alle von Gott entfremdet, heisst es auch, wir können wieder vertrauter werden. So, dahinter steckt irgendwie eine Einladung. Hinter Sünde steckt überhaupt keine Einladung. Da steckt eine Verurteilung. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, welche die Entfremdung der Welt von Gott wegnimmt. Genau sehen wir das da im Kolosser 1, oder da sieht man das genau, dass Jesus die Entfremdung wegnimmt. Das gilt auch für euch. Ihr wart weit von Gott entfremdet, doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, euch quasi wieder seine Brust genommen. Jesus Christus hat seinen Körper dafür in den Tod gegeben, um die Entfremdung aufzuheben. Hat Jesus das gemacht? Hast du geklickt? Kann ich klicken? Was will... Da. Ah, okay, okay. Ich gehe wieder dorthin, wo ich war. Also ich bin sehr flexibel. Zwei Beispiele, wo man brauchen kann für unser eigenes Herz, aber auch im Gespräch mit Menschen, wie Gott über Beziehung zu uns denkt, in den Aspekten, die ihm nicht gefällt, gell? Lukas 15, der verlorene Sohn, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, wo Jesus erzählt hat, der Vater mit zwei Söhnen, ein reicher Vater mit zwei Söhnen, wo der Jüngere gesagt hat, gib mir das Geld, ich will in die Fremde. Und dort den schwersten Schiffbruch erlebt, moralischen Schiffbruch. Und dann wieder zurückkommt zum Vater, sich versöhnt mit dem Vater. Denn der älteste Sohn, der daheim bleibt beim Vater, aber im Herz sich auch entfremdet hat und total unglücklich ist in dem Fremdsein, obwohl er nahe beim Vater ist. Also der jüngere Sohn eben hat sich sehr entfremdet vom Vater, ist einen selbstbezogenen Weg in die Fremde gegangen, hat alle Beziehungen verloren und ist sich selber fremd geworden. Oder man könnte sagen, wer sich entfremdet, geht fremd. Finde ich ein schönes Wort. Also schön. Es passt. So. Wer sich entfremdet, es fasst einfach etwas Komplexes sehr komprimiert zusammen. So, darum finde ich es schön. Im Vers 21 sagt er dann der jüngere Sohn, ich habe mich von dir und vom Himmel entfremdet. Also in der Bibel steht immer noch, ich habe vor dir und vor dem Himmel gesündigt. Und es ist viel sinntiefer zu übersetzen, ich habe mich von dir und vom Himmel entfremdet und ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu sein. Und die Reaktion vom Vater ist natürlich, vielleicht so, wenn es sich tief im Herzen erhofft hat, aber wie es ihn dann doch überrascht hat. Mein Sohn war verloren und er ist wiedergefunden und er ist fröhlich geworden und hat ein Fest gemacht für Leute, die eben nahe sind, nicht entfremdet, oder? Also im Herz vom Vater war der Sohn nicht entfremdet gewesen. Aber im Herz vom Sohn ist die Entfremdung passiert, dem Vater gegenüber. Und so hat Gott ja auch Jesus in den Tod gegeben, damit die ganze Menschheit von ihm nicht entfremdet bleibt, sondern ist im Herz ist ja wieder ganz nah, oder? Die Entfremdung ist nicht im Herz von Gott, sondern ist im Herz von vielen Menschen. Es geht um Beziehung. Das alte Wort Sünd ist am Anfang ein Beziehungswort gewesen, darum können wir es nicht mehr brauchen. Und jetzt brauchen wir besser, von mir aus sehen, das Wort Entfremdung. Und ganz nebenbei, ich habe es schon angetönt, der ältere Sohn, der hat sich auch entfremdet vom Vater, von sich aus. Weil er sich nicht als ein Teilhaber gefühlt hat vom Reichtum vom Vater, sondern sich irgendwie innerlich, aber still entfremdet hat. Und er ist entfremdet geblieben. Das ist das Tragische, gell? Er ist so nahe gewesen und er ist entfremdet gewesen. Das Gleiche kann man auch sehr gut aufzeigen an der Ehe. So in diesen Pol vertraut sein oder entfremdet sein, wo ja in der Ehe auch sehr, sehr gut kann spielen. Ehe, eine exklusive Beziehung, die exklusivste Beziehung, wo es gibt auf der Welt. Also eine Beziehung, die nicht darf konkurriert werden, sonst leidet sie Schaden, oder? Darum exklusiv. Innere Entfremdung in der Ehe ist gefährlich, macht einsam und verletzlich und kann geschehen, oft schleichend. Oft passiert Entfremdung schleichend, meistens passiert Entfremdung schleichend. Außer es geschieht irgendein Trauma. Und dann kann das Trauma von außen, wo dann einem so schockt, dass Menschen wie schockartig entfremdet werden. Aber das ist sehr selten. Normalerweise, wenn zwei Menschen sich entfremden, geschieht das, weil oft, weil vielleicht das andere, dem okay, ich stackele, muss man nochmal schnell fassen. Wenn die Frau sich anders verhält, als ich es erwarte, wenn der Mann sich anders verhaltet, als es die Frau erwartet. Und wenn man Unterschiedlichkeit nicht mehr bespricht, wenn man Verletzung, die geschieht, nicht mehr bespricht, wenn schräges Verhalten vom anderen, das einem verletzt, wenn man das einfach totschwiegt und weiterschwiegt und weiterschwiegt und irgendwann sich innerlich resigniert und innerlich wie Abschied nimmt von der Hoffnung nach dem Glück und nach Vertrautheit, geschieht so langsam Entfremdung. Entfremdung geschieht nicht, wenn man streitet, solange man konstruktiv streitet, sondern Entfremdung geschieht, wenn man nicht sich auseinandersetzt miteinander, wenn man aus dem Herzen Mördergrube macht, einem Partner gegenüber, wenn man nicht redet über Dinge, die verletzen. Wenn man Transparenz zurückfährt. Ich meine nicht, dass ein Ehepaar über das Hinterste und Letzte und alles muss reden. Das meine ich nicht, oder? Da gibt es auch einen privaten Teil im Herz. Aber störende Dinge, wo eine Beziehung stören, über die muss ein Paar reden. Sonst geschieht innere Entfremdung. Und auch dann geschieht und gilt, wer sich entfremdet, geht fremd. Irgendwann. Entweder geht den Mensch innerlich fremd oder geht äußerlich fremd und fängt eine Affäre an. Wer sich entfremdet, geht fremd. Fehler und Verletzungen, die können in vertrauten und transparenten Beziehungen relativ gut verarbeitet werden, weil sie eben vertraut sind. Weil Vertrauen da ist, kann man Fehler relativ gut verarbeiten als ein Paar. Und es wird viel schwieriger, wenn eins von beiden entfremdet ist oder vielleicht sogar beide, dann sind Fehler und Verletzungen viel schwerer zum Aufarbeiten, weil es viel schwerer ist, einfach so von Herz zu Herz zu sein und dort können Vergebung und Versöhnung zu leben. Von dem Bild her gesehen, könnte man ja wieder sagen, Gott will mit uns verheiratet sein, gell? Das alte Bild. Gott will dich heiraten. Wenn du eine Frau bist, kann er ein Mann sein. Wenn du ein Mann bist, kann er eine Frau sein. Gott kann alles. Er will einfach Partner sein. Er will dein Vertrauter sein. Er will mit dir verheiratet sein. Er will mit dir eine exklusive Beziehung, die von Vertrauen und von Treue geprägt ist und die Entfremdung nicht kennt. Für das ist Jesus gestorben. Und Jesus ist dann so etwas wie der Heiratsvermittler, gell? Er ist wie schon irgendwie eine Parship-Plattform. Also wo man sich dann auf ihm kann finden, oder? So. Gott will mit uns, er will mit dir verheiratet sein. Fazit von dieser Predigt. Ich glaube und bin überzeugt, das Wort Sünde ist für lange Zeit unbrauchbar. 50 Jahre, 100 Jahre, 150 Jahre kann man das Wort nicht mehr brauchen. Weil es schlicht missverstanden wird, der Beziehungsaspekt, gibt es das Wort nicht mehr wieder. Also das muss man irgendwie parkieren. So. Wir können Wörter benutzen wie entfremdet sein von Gott und als Folge von entfremdet sein von Gott aus sich selber fremd sein oder manchmal sich und sein eigenes egoistisches oder manchmal liebloses Handeln nicht verstehen. So kann man da beschreiben, was griechische und der Hamartia versteht oder was man früher, noch ganz früher, noch vor Jahrhunderten Sünde gesagt hat. Gell? Positive Worte können sein. Gott neu vertrauen lernen durch Jesus. Innere Heimat bei Gott suchen oder eben den Hafen ansteuern. Gell? Statt das Ziel verfehlen, den Hafen ansteuern bei Gott. Bei Gott wieder neu andocken durch Jesus Christus. Das sind Wörter, die man gut brauchen können. Und dann eben die Bilder vom Ehepaar und Entfremdung und was das bewirkt, können wir brauchen. Oder das Beispiel vom verlorenen Sohn, wo immer noch relativ viele Menschen kennen. Relativ, gell? Und sonst kann man es dann erklären und kann ganz spannende Geschichte erzählen für Leute, die es nicht kennen. Und das ist auch gut. Ich höre auf mit dieser Buchempfehlung. Hier der Thorsten Dietz, das Buch, gell? Ich lasse es hier, könnt reinschauen. Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Also ich bin selber überrascht über mich, dass ich über das Wort überhaupt predige, gell? Weil das Wort mich derart abstoßt. Aber meine Schwägerin hat mir das Buch geschenkt auf den Geburtstag. Und zuerst hat mich so genervt. Und dann, als ich es gelesen habe, habe ich gefunden, das ist lohnlich. Und dann hat der Geburtsprozess von dieser Predigt angefangen. Und Jesus, danke, dass du uns immer wieder auch die Augen auftust über dein Herz uns gegenüber. Als Herz von dir, Vater, uns gegenüber. Als Schaffen von dir, Heiliger Geist, in unseren Herzen. Danke, dass du uns immer wieder die Augen auftust dafür und dass du uns immer wieder willst in die Nähe nehmen von dir. Dass du uns immer wieder ans Herz ziehst. Dass du uns immer wieder willst Mut geben, dir nahe zu sein und zu dir zu kommen. Wie auch das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Einfach etwas von dieser Nähe drin gehabt. Und danke, dass du uns hilfst mit guten Worten. Menschen können das Gefühl für die Beziehung mit dir. Und sich selber auch können zu verstehen. Danke vielmals. Amen. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterbearbeiten, gell?